Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Circa 4 Millionen Menschen leiden an schweren, hochproblematischen, nicht tumorbedingten chronischen Schmerzen und die brauchen dringend eine hochspezialisierte Behandlung. 23 Millionen Menschen hierzulande haben eine chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren und auch das führt zu erheblichen psychosozialen und beruflichen Einschränkungen. In der medikamentösen Schmerztherapie spielen opioidhaltige Schmerzmittel eine zentrale Rolle, sowohl in der Behandlung starker akuter als auch chronischer Schmerzen. Bis Mitte der 80er Jahre standen Opioide nur in Form schnell wirkender Tropfen oder Tabletten oder Infusionen zur Verfügung und wurden deswegen nur in speziellen Bereichen überhaupt eingesetzt. Auch im Bereich der Intensivmedizin kann ich mich noch gut an die Zeiten erinnern, als wir zur Bekämpfung der Schmerzen Opioide in verschiedenen Cocktails gemischt haben, um dieser Situation irgendwie Herr zu werden. Zufriedenstellend war das nicht. Dann kam das retardierte, also das langwirksame Morphin auf den Markt und Mitte der 90er folgten synthetische Opioide. Mittlerweile verfügen wir über eine große Auswahl. Die Qual der Wahl? Wir werden uns in diesem Podcast mit den verschiedenen Opioiden beschäftigen, die heute zur Therapie von Schmerzen auf dem Markt sind. Wann ist welches Opioid sinnvoll? Was ist wichtig bei der Verordnung? Was ist das Betäubungsmittelgesetz und was bedeutet es? Was gilt es alles zu beachten? Für welche Patientengruppe sind Opioide geeignet? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast Opioide in der Schmerz- und Palliativmedizin. Und ich freue mich für dieses Gespräch, unseren Experten Dr. Carsten Brau begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Anästhesiologie, er ist Schmerz- und Palliativmediziner, er ist Suchtmediziner, er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und leitet das Landeszentrum der DGS in Niedersachsen in Osnabrück. Lieber Carsten, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, liebe Silvia. Und ich habe mich sehr über diese Einladung gefreut und ich hoffe, dass wir uns jetzt heute tatsächlich um das Thema Opiatsversorgung ein bisschen unterhalten können und irgendwie, dass wir mit unserem kleinen Podcast den Zuhörern so ein bisschen die Idee hinter der Opiattherapie und vor allem die Sicherheit der Versorgung in der Bundesrepublik näher bringen können.
Ja, ich glaube, das werden wir schon schaffen, ne? Weil es ist ja ganz wichtig, es gibt immer noch so viele Mythen, so viele Ängste, sowohl seitens der Patienten als auch der Verordner. Und dann kommen immer wieder Meldungen, Vorsicht mit der Einnahme von Opioiden und all diese Dinge. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Vielleicht fangen wir einfach so mal mit der Basis an. Opioide werden ja heute sehr häufig eingesetzt. Und wo wirken die überhaupt im Körper?
Der Einsatz der Opiatmedikation ist tatsächlich in der chronischen Schmerzmedizin tatsächlich etwas, was wir langfristig machen können, ohne dass der Körper darunter im Sinne von Organschäden leidet. Also wenn wir uns die Schmerzmedikamente, auch die wir uns in der Apotheke kaufen können, angucken, dann haben die ja häufig Nebenwirkungen auch auf Organsysteme, wie zum Beispiel Magen oder Niere oder das Blut-Kreislauf-System. Also da denke ich irgendwie an die typischen verdächtigen Ibuprofen und Diclofenac, die im kurzzeitigen Einsatz absolut sinnvoll sind, auch gerade für Situationen, wo ich Entzündungshemmung machen möchte, aber die dann im Langzeitgebrauch tatsächlich für einige Patienten bedeutet, dass es da zu schweren Organschäden kommen kann. Und neben den üblichen Ulzerationen im Magen, also die Geschwüre im Magen, steht vor allem, finde ich, die Nierenfunktion hier ganz, ganz doll im Vordergrund, weil die Niere ist so ein Organ, was so ganz leise vor sich hin leidet. Und wenn man dann merkt, dass sie nicht mehr so funktioniert, dann ist es häufig schon arg spät. Ne? Und deswegen sind Opiate für uns Schmerztherapeuten in der chronischen Schmerztherapie tatsächlich eine gute Alternative, die aber vernünftig eingesetzt werden muss.
Da sind wir jetzt ja schon beim Thema vernünftig einsetzen. Es gibt ja erstmal verschiedene, es gibt ja sogenannte schwache Opioide und es gibt die starken. Wie unterscheiden diese sich denn?
Genau, die Weltgesundheitsorganisation hat vor vielen, vielen Jahren so ein sogenanntes Stufenmodell entwickelt, Und von der ersten Gruppe, also von der WHO-Stufe 1, haben wir gerade schon berichtet, das sind die nicht-opioiden Analgetika. Und dann gibt es die Stufe 2, das sind die niedrigpotenten Opiate. Das ist Tramal und Tididin. Und dann gibt es halt die dritte Stufe der WHO-Stufen, der WHO-Leiter, das sind die betäubungsmittelpflichtigen Opiate. Und das sind so Medikamente wie Morphin, das ist das berühmteste, aber auch Tapentadol, Buprenorphin, Fentanyl und Oxycodon im Köcher der Schmerztherapeuten zu finden.
Jetzt hast du gesagt, betäubungsmittelpflichtig. Kannst du das näher erklären?
Genau, anders als in anderen Ländern dieser Welt, und wir sprechen ja demnächst nochmal so ein bisschen über die Situation in den Vereinigten Staaten, ist es so, dass in Deutschland die Verordnung von Betäubungsmitteln ganz strengen Gesetzen unterliegt, nämlich der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung und dem Betäubungsmittelgesetz. Ärzte, die Betäubungsmittel verordnen wollen, müssen das tatsächlich anmelden. Also es kann quasi jeder Arzt in Deutschland eben solche Medikamente verordnen, braucht dafür aber bestimmte Betäubungsmittel und muss bei dem BfArM, also beim Bundesarzneiinstitut in Bonn, dafür akkreditiert sein und eben diese besonderen Rezepte aufschreiben. Und das Betäubungsmittelgesetz regelt ganz viele Dinge, unter anderem auch den medizinischen Gebrauch von Betäubungsmitteln und die Verwendung und Verordnung.
Was bedeutet das jetzt für die Verordnung? Dürfen die unbegrenzt verordnet werden für einen längeren Zeitraum oder was muss man da beachten?
Das ist spannend. Neben den Voraussetzungen, die das Betäubungsmittelgesetz rausbringt, ist es natürlich so, dass Ärzte ja bestimmte Kennzeichen auf die Rezepte schreiben können und dass wir tatsächlich größere Mengen verordnen dürfen. Aber es obliegt den Praxen und vor allem auch dem nichtärztlichen Personal, da eine sehr große Übersicht zu behalten. Wir machen das bei uns in der Praxis so, dass wir mit den Patienten, die bei uns solche Medikamente verordnet bekommen, besprechen, dass nur wir sie verordnen. Also das heißt, es gibt einen Verordner im Optimalfall, der dann auch eine Übersicht hat über solche Sachen wie Fehlgebrauch oder vielleicht auch eine sehr hohe Einnahme- und Bestellfrequenz. Und das ist, da sind wir alle dran gehalten, bei uns in der Praxis das auch nachzuhalten, dass nicht übermäßig viele Mengen oder nicht über viele Packungen an Opiaten dann verordnet werden.
Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Und wenn man jetzt damit auf Reisen gehen möchte, du hast ja gesagt, es gelten in anderen Ländern andere Bedingungen. Also angenommen, es sind jetzt Schmerzpatienten, die ein starkes Opioid brauchen, was bei uns betäubungsmittelpflichtig ist. Was passiert, wenn die jetzt in Europa auf Reisen gehen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir lernen immer wieder zur Sommersaison die Reiseziele unserer Patienten kennen, und das ist tatsächlich so, dass sich sehr viel in Europa, also im Schengen-Raum bewegt wird, und da gibt es eine sogenannte Schengen-Erklärung, die wir ausfüllen, und wird von der Behörde, also von der Gesundheitsbehörde, das Ganze noch bestätigt, und mit diesem Dokument dürfen die Patienten eben mit ihrem Opiat für den Reisezeitraum durch Europa reisen. Anders ist es, wenn die Patienten sich im nicht-europäischen Ausland bewegen, und da kann man dann, ich meine, über die BfArM-Seite kommt man dann auch auf die Seite des Auswärtigen Amtes, und da ist es tatsächlich so, dass es zum Teil für die einzelnen Länder eben einzelne Regeln gibt, und das Auswärtige Amt hilft da sehr in der Übersicht, und wenn es entsprechende Formulare für die Länder gibt, dann stellt das Auswärtige Amt diese dann auch dort auf der Seite zur Verfügung.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil viele reisen ja auch gerne und möchten ja auch mobil bleiben. Und das ist ja auch eins unserer Ziele, was wir haben, wenn wir Patienten behandeln. Die sollen ja mobil bleiben, die sollen ja ihre Sachen machen können.
Ne? Ja, klar. Das ist so, ne? Also wir wollen ja im Prinzip die Freiheit der Menschen nicht beschneiden durch irgendwelche Therapien, sondern wir möchten ja irgendwie deren Individualität auch unterstützen, und das ist ja auch, gehört ja auch zur Lebensqualität. Also ich glaube, alles, was Schmerzmediziner machen, dreht sich irgendwie immer um die Verbesserung von Lebensqualität. Ich sage mal, das Schmerztherapiezentrum hier draußen an der Praxis steht, ist eigentlich die falsche Vokabel, weil eigentlich sind wir die Gesellschaft für Lebensqualitätverbesserungsmedizin. So, das wäre eigentlich das. Genau, und da gehört Reisen natürlich dazu, das ist ja ganz klar.
Das ist etwas, könntest du dir patentieren lassen, das klingt gut.
Ja, das klingt so positiv, wie Schmerztherapie.
Ja, eben.
Genau, das klingt irgendwie so negativ behaftet, aber Lebensqualitätsverbesserungszentrum, das wäre vielleicht nochmal ein anderes, weil alle, also nochmal zum Thema Schmerztherapie, die Patienten kommen ja in unsere Praxis mit der Vorstellung, wir würden die Schmerzen irgendwie wegmachen, aber das ist ja weder möglich noch Sinn und Ziel, nicht? Weil irgendwie Schmerz ja doch was Wichtiges ist auch.
Ja, und gerade bei chronischen Schmerzen ist es ja oft gar nicht so möglich, aber das sind eben Opioide ein Teil dessen, was wir erreichen können. Und jetzt gibt's ja, bleiben wir mal bei den Opioiden, doch sehr viele verschiedene und die sind natürlich auch ganz unterschiedlich. Ja, du hast ja schon gesagt, es gibt diese schwachen Opioide, Tilidin und Tramadol. Wann werden die eingesetzt und was sollte man bei diesen beachten?
Also aus der Verordnungshistorie für mich sind das so die Beginner, ne? Also wobei auch das Tilidin gerade ja ist ein Prodrug, was in der Leber dann ja auch verstoffwechselt wird und dann das, was aus der Leber dann rauskommt, ist ja gar kein WHO2, sondern eher WHO3-Opiat. Von daher, also man muss natürlich vor allem beachten, dass das natürlich auch Medikamente sind, an die der Mensch sich sehr gewöhnen kann. Und nur weil sie auf der zweiten WHO-Stufe stehen, heißt es nicht unbedingt, dass es dann hier eben zu weniger Gewöhnung oder zu weniger vielleicht auch Missbrauch kommt. Von daher, für mich ist es eigentlich aus der praktikablen Sicht eben so, dass wir diese Medikamente nicht auf ein gelbes, also auf ein BTM-Rezept schreiben müssen, sondern dass sie einfacher, da kann man einfacher mit umgehen, aber eigentlich muss man sich für die Verordnung dieser Medikamente genauso viele Gedanken machen, genau die gleichen Kontrollen machen, auch wie mit den WHO-3-Opiaten.
Jetzt gibt es ja verschiedene Formen von diesen Medikamenten. Also gerade beim Tramal gibt es ja einmal die Tropfen und einmal gibt es Tabletten und dann gibt es auch noch sogenannte retardierte. Was sind denn da so die Unterschiede? Worauf muss man achten?
Genau, also das ist eine spannende Thematik. Es geht um galenische Geschichten. Das kann sich ja auch ein Pharmazeut noch viel besser erklären als ich. Aber so ganz einfach gesagt ist es so, dass die Tropfen sehr schnell, aber kurzwirksam sind und dass die Retardpräparate, also da gab es ja früher ganz spannende Tabletten, also Ionista, also das Hydromorphon war in so einer Art Mini-Perfusor-Tablette, die dann über einen längeren Zeitraum sehr kontinuierlich das Medikament im Körper freisetzen, so dass es halt eben nicht zu schnellen Spitzenspiegeln kommt. Diese schnellen Spitzenspiegel haben Bedeutung für den Bereich Gewöhnung und Suchtentwicklung tatsächlich. Das heißt also, immer wenn es dazu kommt, dass sehr schnell ein Medikament anflutet, dann aktivieren wir auch solche Dinge, die wir nicht wollen, so Belohnungszentrum, dann kommt es zur berühmten Dopaminwelle. Und deswegen sind für uns eigentlich in den letzten Jahren für die Behandlung der chronischen Schmerztherapie eher die retardierten Präparate eben wichtig geworden, die dann ganz kontinuierlich wirken, ohne dass es große Schwankungen kommt. So, und die Tropfen, ich weiß, viele Kollegen nutzen vor allem Tramal- und Tilidin-Tropfen für die langsame Eindosierung eines Medikamentes in den Körper. Ich persönlich bin da nicht so von überzeugt.
Ja, und meine Erfahrung ist, dass die Tropfen sogar oft deutlich mehr Nebenwirkungen machen und dann eher nicht geeignet sind, um das einzuführen, so ein Medikament.
Genau, also das ist natürlich individuell, je nachdem, wie die Kollegen dann auch damit mit Erfahrung haben, ne? Die fangen dann mit einem Tropfen an und steigern das dann langsam. Aber eben dadurch, dass sie so schnell freigesetzt werden, werden natürlich auch nicht nur die Mu-Rezeptoren im Schmerzsystem, also im peripheren und zentralen Schmerzsystem bedient, sondern eben tatsächlich auch das Brechzentrum oder eben entsteht Schwindel. Und das wollen wir eigentlich ja vermeiden, weil ich finde, das gilt aber für alle Medikamente. Medikamente gehören so eindosiert, dass sie möglichst am Anfang wenig oder gar keine Nebenwirkungen machen, weil ansonsten ist die Substanz halt eben schnell verbrannt für die weitere Therapie. Ne? Sagt der Patient, ich nehme das nie wieder, ne? Weil je schneller die Nebenwirkungen eintreten.
Jetzt hast du gesagt, die wirken auch am Brechzentrum. Gibt es denn so Nebenwirkungen, die man bei der Eindosierung immer beachten sollte und eventuell auch mit dem Patienten vorher besprechen?
Ja, also ich denke, je aufgeklärter so ein Patient ist, desto besser ist es. Also ich sage dem Patienten immer, dass solche Sachen wie latente Übelkeit oder eben Schwindel oder eine Müdigkeit eintreten kann. Was man auch besprechen muss, ist, wenn eine vorbestehende Depression sich im Rahmen einer Opiattherapie irgendwie verstärkt, dass das natürlich auch das Opiat auslösen kann. Ich beginne mit meinen Patienten eigentlich fast mit allen Medikamenten immer zur Nacht. Also, dass ich am Abend eben die erste Opiat-Tablette gebe. Ich starte wie bei anderen Präparaten auch sehr niedrig dosiert und steigere dann tatsächlich je nach Verträglichkeit. Und dann beginnen wir halt meist zum Abend, weil dann die meisten Nebenwirkungen tatsächlich einmal im Schlaf auftauchen. Und dann können wir am nächsten Tag dann tatsächlich ganz entspannt starten. Also ich glaube, das ist eine gute Strategie, das so zu machen. Und wie gesagt, je aufgeklärter so ein Patient ist und je mehr er eben solche Sachen einsortieren kann, desto besser ist es.
Ja, ich denke auch, also Beginn zur Nacht, das ist auch immer so mein Thema für die Patienten. Jetzt vielleicht noch zu einer Nebenwirkung, ich glaube, das sollten wir kurz ansprechen, das ist die Verstopfung, also die Obstipation.
Genau, also da waren wir wieder beim Thema Lebensqualität, ne? Also wenn jemand irgendwie medikamentenbedingt verstopft ist, ist es sicher etwas, was nicht zur Lebensqualität gehört. Und das Problem ist, dass diese Patienten selten mit diesem Thema an den Schreibtisch kommen und das auf den Schreibtisch legen. Also Obstipation und Stuhlverhalten und so, das ist wirklich etwas, was man aktiv nachfragen sollte in der Therapiekontrolle durch den Arzt, weil der Patient wird selten davon berichten, weil vielleicht kann er das nicht so einsortieren, was da passiert. Und zum Zweiten ist es natürlich unangenehm, darüber zu sprechen. Und ich nehme dann immer meine Bristol Stool Scale, ne? Und dann können wir an der Stool Scale, das ist dann ein ganz schöner Aufhänger im Gespräch, aber daran können wir dann sehr bildlich sprechen, was da so gerade im Körper passiert. Und da muss man natürlich schauen, also wir verordnen nicht primär einen Relaxanz mit. Wir sprechen das Thema natürlich an, wir klären den Patienten darüber auf und weisen ihn auch darauf hin, dass er uns das bitte zu erzählen hat, wenn das irgendwie passiert. Und die ersten 2-3 Beutelchen von Makrogold bekommt er auch mit. Und dann, wie gesagt, sagen wir, okay, es ist kein Tabuthema, wir müssen darüber sprechen, weil das gehört zu ihrer Lebensqualität.
Ja, vielleicht noch ganz kurzer Hinweis, was die Bristol Stool Scale ist.
Das ist schwierig, ne?
Man bricht sich die Zunge dabei. Aber es ist eine schöne Tabelle.
Genau. Und ich sag mal so, es lockert das Gespräch auf, weil das ist wirklich für viele, viele Menschen eben unangenehm, weil vielleicht haben sie vorher diese Probleme noch nicht gehabt und dann kommen wir mit einer Tablette und plötzlich ändert sich das. Und ein Völlegefühl, eine Verstopfung, irgendwie, das wissen wir vielleicht alle aus unserem Leben, wie unangenehm das ist. Und das gehört wirklich mit zum Thema Lebensqualität. Und wir wollen das ja verbessern, hatte ich ja vorhin gesagt, und nicht verschlechtern.
Und auf dieser Skala gibt es einfach Bilder, die die verschiedenen Stuhlgangsformen zeigen. Und man kann dann darüber gucken, ist es eine Extremverstopfung oder was muss man tun? Ne? Das ist eigentlich das, was diese Bristol Stool Scale aussagt. Ja, dann fehlen jetzt natürlich noch die sogenannten starken Opioide. Beginnen wir mal mit dem ältesten, also das, was uns schon am längsten zur Verfügung steht, dem Morphin.
Genau, das Morphin ist ja ein ganz altes Medikament und ist ja, mit dem wir die meisten Erfahrungen haben. Und deswegen ist es auch unser Referenz-Opiat. Ne? Das ist so, wenn man die Opiate miteinander vergleicht, Nummer 1. Und alle anderen Opiate beziehen wir eben auf dieses Medikament. Und diese Referenz ist halt wichtig, wenn wir jetzt so mit Opiaten eben arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt Opiate wechseln, also vom Morphin zum Beispiel zu einem anderen, zum Oxycodon oder Hydromorphon gehen, dann müssen wir in der Kalkulation ungefähr wissen, in welcher Beziehung das eben miteinander steht. Und dafür nehmen wir eben das Opiat. Und das Morphin wird häufig noch eingesetzt in palliativmedizinischen Situationen und dann nicht nur mit der Indikation Schmerz, sondern auch, wenn Menschen eben so unter starker Luftnot leiden, unter Stress haben oder so. Und da kann dann eben Morphin tatsächlich als Substanz auch nochmal ganz gut helfen. Und das in allen möglichen galenischen Formen, entweder als Tabletten oder Tropfen oder vor allem im palliativmedizinischen Gebrauch dann auch eben als subkutane Spritze.
Ja, jetzt gibt es ja da einige Neuentwicklungen. Das weitere wichtige Medikament, das aus heutiger Sicht so in der Palliativmedizin als Goldstandard gilt oder gelten sollte, das ist das Hydromorphon. Warum Goldstandard?
Genau, das Hydromorphon ist, das klingt ja sehr ähnlich auch, ne, ist aber keine Weiterentwicklung, aber das ist halt auch eben ein starkes Opiat, was eben 7 bis 8 Mal stärker wirkt als das Morphin selber und ist dann eben gut einsetzbar, wenn es zum Beispiel beim etwas älteren Menschen mit mehreren Erkrankungen von verschiedenen Organsystemen eben dazu kommt, dass Medikamente im Körper eben nicht mehr so gut abgebaut werden, weil das halt eben ein Abbaumechanismus hat, wo keine aktiven Stoffe entstehen beim Abbau oder auch eben zwei Organsysteme beim Abbau dieses Medikamentes, bei der Elimination, so nennen wir das ja, irgendwie helfen. Ne? Und das liegt, also es gibt verschiedene Galeniken und eine ganz spannende Galenik in der Historie war die erste 24-Stunden-Tablette, wo man dann das Opiat nur noch einmal einnimmt und dann über so eine Retardierung, also eine verzögerte Freisetzung immer gleich über 24 Stunden das Medikament dann in den Körper eingesetzt wird. Und aufgrund dieser Eigenschaften kann es tatsächlich auch für eben besonders kritisch Kranke oder ältere Menschen eben gut eingesetzt werden.
Das ist ja auch in den Pflegeheimen dann eine Erleichterung, weil das eben nicht zwei- oder dreimal gegeben werden muss, sondern nur einmal. Das ist schon gut.
Genau, einmal und dann ist es halt auch eben, dann wird es über Gastrointestin, also solange der Magen-Darm-Trakt dann funktioniert in der Aufnahme, funktionieren diese Medikamente dann auch gut tatsächlich.
Ja, jetzt gibt es ja ein Opioid, das häufig auch mal Negativschlagzeilen gemacht hat, nämlich das Oxycodon. Und da gibt es aber das Oxycodon, es gibt Oxycodon plus Naloxon als eine Tablette, als Oxycodon-Naloxon. Und was ist denn so der Unterschied zwischen diesen beiden Präparaten und wo ist hier der Einsatz in der Schmerz- und Palliativmedizin?
Also während das Hydromorphon hat für mich so eine etwas müde, das ist für mich das müde Medikament. Das macht so ein bisschen wohlig. Und es gibt das Oxycodon noch, was in der Beziehung zum Morphin eben zweimal stärker ist als das Morphin selber. Das macht für mich einen vielleicht etwas wacheren Patienten. Das ist ein helles Medikament, so würde ich das beschreiben. Und ist halt ein Opiat, eben was am Mu-Rezeptor auch funktioniert und wirkt. Aber also ein bisschen schwierig ist. Also wir haben in den USA ja gelernt, dass es tatsächlich auch hier aufgrund von verschiedenen Phasen, auch bei Retard-Tabletten eben dazu kommt, dass die Patienten schon sehr genau merken, ob sie das Medikament nehmen oder nicht. Das sind so Schnellfreisetzungsanteile in den Retard-Tabletten. Und hat halt eben in ein etwas höheres Fehlanwendungspotenzial. Und in der Entwicklung dieses Medikaments wurde dann eben diesem Medikament unter der Idee, dass es weniger Verstopfung macht, auch das Naloxon dazu gesetzt. Naloxon ist ja ein quasi Gegengift gegen Opiate. Und man hatte sich dann versprochen, und das konnte auch in Studien bewiesen werden, dass es halt eben zu weniger Verstopfung kommt eben als bei anderen Opioiden. Und momentan gibt es tatsächlich Hinweise auch, dass es eben bei neuropathischen, also Nervenschmerzen, eine ganz gute Funktion haben könnte.
Jetzt bei den Nervenschmerzen, es gibt ja jetzt noch ein neueres Opioid, was so eine Zweifachwirkung hat und damit auch eine Sonderstellung. Das ist das Tabendadol. Kannst du dazu was noch sagen?
Genau, also wir sind ja ganz dankbar, dass es in der Schmerzmedikamentenentwicklung auch neue Medikamente gegeben hat in der Vergangenheit. Und das modernste Medikament, was wir haben, ist das sogenannte Tapentadol. Das wirkt sowohl am Mu-Rezeptor des Opiatsystems, also wie alle anderen Opiate auch. Aber es hat ja eben noch eine zweite Wirkung, nämlich im System Schmerzbahn, wirkt es ähnlich wie die Antidepressiva auch antianalgetisch wirken können, nämlich in der Aufnahmehemmung von Noradrenalin und Serotonin als Botenstoffe in diesem wichtigen Signalsystem.
Also ist es da dann auch nochmal für Nervenschmerzen, also Gürtelrose und so, würdest du es dann da speziell einsetzen?
Genau, das ist das Medikament, wo ich immer dran denke, wenn irgendwie dieser neuropathische Schmerzanteil eben so dieser bestimmende Schmerzcharakter ist, den die Patienten dann haben. Ja, genau. Also Gürtelrose ist so ein gutes Beispiel dafür.
Ja, jetzt haben wir ja also die ganzen Opioide, die in Tablettenform vorliegen, besprochen, aber es gibt ja auch die Pflaster und die sind ja bei Patienten und auch bei Kollegen doch, würde ich mal sagen, sehr beliebt zum Teil. Und es gibt ja zwei Pflaster und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Buprenorphin an.
Genau, das Buprenorphin, also Pflastersysteme, da könnte man, glaube ich, nochmal einen ganz eigenen Beitrag zu machen hier, Vor- und Nachteile von Pflastersystemen. Also wir denken an die Pflastersysteme immer, wenn Patienten aufgrund irgendeiner Funktionsstörungen des Magen-Darm-Trakts oder Unverträglichkeit über den Magen-Darm-Trakt von Opiaten ein Problem mit der Aufnahme von Medikamenten hat. Und die Pflastersysteme, und Silvia, du bist ein bisschen erfahren auch noch als ich, aber ich glaube, das war so die erste Form der Retardierung, die wir gekannt haben. So ein Pflaster wirkt halt über die Haut. Also es gibt dann Konzentrationsgefälle von Pflaster nach Subkutan. Und über diesen Effekt wird dann das Medikament unter bestimmten Umständen, also wenn genug Unterhautfettgewebe noch vorhanden ist, wird dann in den Körper aufgenommen. Und es gibt zwei Substanzen, das Fentanyl, das besprechen wir gleich noch, und das Buprenorphin. Und dieses Buprenorphin-Pflaster ist ein, oder dieses Buprenorphin, das ist eine sehr spannende Substanz, finde ich. Das ist nämlich ein Mu-Rezeptor-Agonist, haben wir ja schon gelernt, das ist der Rezeptor im Opiatbereich, und ein Kappa-Rezeptor, das ist ein weiterer Opiat-Rezeptor-Antagonist. Und dieses Medikament kann sehr gut und sehr sicher eingesetzt werden, weil es einem sogenannten Ceiling-Effekt unterliegt. Das bedeutet, also Ceiling heißt ja Zimmerdecke, heißt auch Ceiling, das heißt, das Medikament staut sich unter so einer Zimmerdecke und ich kann dieses Medikament sehr hoch dosieren. Es kommt eben zu keiner Steigerung der Wirksamkeit, wenn die maximale Wirksamkeit erreicht ist. Also ganz spannendes, ganz spannende Substanz tatsächlich.
Und es gibt ja auch noch so einen Hinweis, dass es in der Palliativmedizin vor allen Dingen bei Tumoren im Oberbauch gut eingesetzt werden kann. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig,
genau,
dass man das nochmal erwähnt. Ja, jetzt hast du noch von dem Fentanyl gesprochen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiges Pflaster.
Ja, das ist so, glaube ich, das Top-Number-One-Pflaster. Wenn man sich in die Verordnungsmengen so reinguckt, dann gibt es da Statistiken, die zeigen, dass Fentanyl in Deutschland nach den Substitutionsopiaten in der Menge das meistverordnete Opiat ist. Das fand ich irgendwie ganz spannend in der Recherche. Und spielt im schmerztherapeutischen Bereich eigentlich keine so große Rolle, aber glaube ich im Bereich der Geriatrie tatsächlich. Und also es wird viel verordnet. Ich habe so ein bisschen, ist auch sicher ein toller Mu-Rezeptor-Agonist, aber ich habe so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu der Substanz, weil ich ja auch Suchtmediziner bin und weiß, dass diese Pflaster gerade den Markt fluten und ist am Bahnhof tatsächlich Pflaster, also Pflaster gibt, die aus der Originalpackung auf dem Schwarzmarkt verkauft werden und die müssen ja irgendwo herkommen. Und dieses Fentanyl im Suchtbereich macht unglaublich schnell süchtig und als Beimischung zum Heroin macht es nicht nur mehr süchtig, sondern auch ist dann irgendwann, macht dann die Substanz dann auch unkalkulierbar und dann kommt es halt eben leider hier unter diesem Einfluss eben auch zu Anstieg von Drogentoten aktuell. Deswegen habe ich zum Fentanyl als reinen Mu-Agonist, das hat sicher seinen Platz und der ist auch sehr groß, aber bei uns in der Schmerzmedizin eher nicht so.
Ich glaube, jetzt sollten wir aber vielleicht noch erwähnen, in der Drogenszene wird das Fentanyl aus den Pflastern herausgezogen. Da haben die so ihre Ideen, wie sie das machen, weil nicht, dass jetzt Patienten, die Pflaster haben, Angst davor haben.
Nein, natürlich
nicht. Da wirkt es also sehr langsam.
Genau. Ja. Also es wird halt im richtigen Gebrauch wird es halt sehr langsam in den Körper aufgenommen, wie bei allen anderen Pflastersystemen auch. Im Suchtbereich ist es so, dass es tatsächlich angezündet, verdampft, verkocht, extrahiert, geraucht oder wie auch immer verwendet wird. So, und das muss man ganz klar unterscheiden. Also Fehlgebrauch und Sucht ist eine ganz andere Thematik als gut gemeinte Therapie.
Genau. Da werden wir aber auch nochmal uns extra drüber unterhalten, weil das auch ein ganz wichtiges Thema ist und mit dem bestimmungsgerechten Gebrauch von Opioiden nichts mehr zu tun hat. Ja, so, meiner Meinung nach. Ja. Jetzt gibt es beim Fentanyl ja noch eine Form, die, denke ich, sollten wir auch unbedingt erwähnen. Und zwar ist das dieses Nasenspray oder die Tabletten, die man unter die Zunge legt. Für wen sind die gedacht?
Genau, da gab es ja damals auch den Lolli, ne? Den hast du vergessen, glaube ich.
Ja, den gibt es auch noch.
Die Erfahreneren hatten dann irgendwie, da gab es so einen Lolli. Also das sind Opiat-Darreichungsformen, die dafür da sind, um einen sogenannten Durchbruchschmerz bei Tumorpatienten zum Beispiel zu unterbinden. Also das sind also gerade das Nasenspray, das ist ein, da wird das Fentanyl über einen Applikator in die Nasenschleimhaut abgegeben, damit es möglichst ganz schnell eben zu sehr hohen Spitzenspiegeln kommt, damit man diesem doofen diesem doofen Durchbruchschmerz, wo ja kein Medikament sonst hinterherkommt, ne? Der ist ja schneller wieder, der ist sehr schnell da und schnell auch wieder weg, aber der Patient braucht jetzt sofort eine Substanz und dafür sind diese Galeniken da.
Und nur dafür, das ist, glaube ich, auch nochmal.
Und natürlich nur dafür, genau.
Ja, jetzt hattest du ja schon gesagt, dass die Pflaster so ein bisschen abhängig sind vom Fettgewebe, also Subkutangewebe, weil sie da im Prinzip ein Reservoir bilden. Wann sollte man also Pflaster auf keinen Fall einsetzen?
Ja, schwierig wird es tatsächlich mit Veränderungen. Also man muss das Verhalten als Pflasterträger so ein bisschen üben, finde ich, ne? Also so ein ausgedehntes Sonnenbad auf Mallorca, irgendwie 40 Grad, sich da in die Sonne zu legen, ist sicher ganz schlecht. Man schläft dann zwar schön in der Sonne, weil man immer müder wird. Also die Hautbeschaffenheit, die Hautleitfähigkeit für die Medikamente verändert sich. Und es wird mehr Medikament aufgenommen, auch ein Saunabesuch irgendwie schwierig. Aber so bei uns, bei den Palliativpatienten, ist es tatsächlich so, dass die ganz, ganz, ganz kachektischen Patienten aufgrund der nicht vorhandenen Struktur des Unterhautfettgewebes eben dieses Medikament gar nicht mehr aufnehmen können. Und deswegen muss man eben da auch Stellen suchen, die eben dafür geeignet sind, zum Beispiel der Oberschenkel oder der Oberarm. Und wenn die Patienten ganz kachektisch sind, da muss man eben nicht das noch ein Pflaster und noch ein Pflaster auf den Körper kleben, sondern da muss man sich vielleicht irgendwann überlegen, ob das Medikament auch wirken kann, weil eben die Idee des Pflasters oder der Wirkmechanismus, der Darreichungsmechanismus nicht mehr funktioniert.
Jetzt fehlt uns noch ein einziges, was zu den starken Opioiden gehört. Das ist nämlich das Tilidin als Tropfen.
Tilidin als Tropfen oder Tilidin an sich ist ja auch eine alte Substanz. Das ist ein Prodrug, was in der Leber dann umgebaut wird, irgendwie zur Wirksubstanz. Ist ja, ich weiß nicht, in den 80er oder 90er Jahren auf den Markt gekommen, dann irgendwie als nicht Betäubungsmittel verordnungsfähig gewesen, aber eben als Substanz, die dann im Körper zum WHO-3-Opiat wird. Und die Galenik-Tropfen hat halt damals irgendwie unglaublich viele Menschen sehr schnell irgendwie sich an diese Substanz gewöhnen lassen, ne? Und dann merkt man das dann halt als Verordner, dass die Mengen immer, die Flasche immer schneller leer wird, weil die Repetitionsfrequenz immer höher geht. Also kurze Halbwertszeit, viele Wiederholungen. Und das ist dann auch versetzt worden mit Naloxon damals. Valoron-N hieß das. Und damit man sich das halt nicht injizieren konnte. Das war damals so die Idee. Die Tilidin-Tropfen heute unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz, obwohl es eigentlich kein richtiges Opiat ist, weil sie halt eben so schnell abhängig machen. Deswegen spielen sie bei uns in der Schmerzmedizin halt eben auch keine Rolle. Was wir verordnen, sind Retard-Tabletten tatsächlich.
Ja, ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und so die Verordnung ist von dem Tilidin als Tropfen, seit es dem BTM unterliegt, doch deutlich zurückgegangen, muss man auch mal so sagen. Ne?
Ja, genau. Ja.
Jetzt haben wir ja auch die Opioide, setzen wir auch jetzt bei Nicht-Tumor-Patienten ein für chronische Schmerzen. Und da gibt es ja auch Hinweise bzw. Leitlinien, dass das nur vorübergehend sein soll. Wie kann man denn jetzt Opioide wieder absetzen? Was gibt es da zu beachten und wann sollten diese wieder abgesetzt werden?
Da gibt es ja so eine schöne Leitlinie, die jetzt in der Überarbeitung ist, glaube ich. Die LONS-Leitlinie, also die Langzeit-Opiateinsatz bei Nicht-Tumor-Patienten. Und wichtig hier ist immer mit dem Patienten in den Dialog zu gehen. Also das muss man von Aug zu Aug besprechen und zu gucken, ob die Schmerzsymptomatik noch in der Form vorhanden ist. Und man sollte auch immer in regelmäßigen Abständen mit dem Patienten zusammen besprechen, dass diese Medikamente in der Wirksamkeit kontrolliert werden müssen, zum Beispiel durch leichte Reduktion. So, und ich finde, Patienten müssen immer aufgeklärt werden, welche Medikamente sie einnehmen und welche Wirksamkeiten, also welche Wirkung und vor allem auch Nebenwirkungen und welche Gefahren da sind. Und mit Patienten gehört es in regelmäßigen Sitzungen besprochen, ob Medikamente halt eben angepasst werden können und müssen. Und viele Patienten erleben ja die Opiate nicht nur positiv, sondern auch negativ. Also wir hatten vorhin über Obstipation gesprochen oder über Schwindel, der eintreten kann oder vielleicht auch eine Depression, die mit eintritt. All das muss diskutiert werden und dann mit dem Patienten immer kritisch beurteilt werden, sodass man dann an diesem Medikament eigentlich die ganze Zeit feilt. Das ist auf keinen Fall ein Medikament, das jahrelang unkommentiert durchlaufen sollte.
Ja, und ich denke auch, es gibt ja manchmal auch, dass man die Opioide einsetzt, während Patienten zum Beispiel darauf warten, dass sie eine Hüftprothese bekommen oder eine Kniegelenksprothese. Und wenn denn diese Prothese drin ist, dann sollte es ja auch gut funktionieren. Und auch da sollte man natürlich dran denken, dass man die Opioide dann wieder absetzt.
Unbedingt. Oder wenn aus Krankenhäusern dann postoperative Medikationen kommen, also dann wird er entlassen mit 3x5 Oxycodon, Naloxon oder so, dann muss man auch als Nichtschmerztherapeut natürlich daran denken, dieses Medikament irgendwann wieder abzusetzen. Und eigentlich bespricht man das auch schon, bevor man mit diesen Medikamenten beginnt, dass das Medikament eine Brücke ist zu einer anderen Lösung. Wobei genau. Natürlich auch in der also auch bei mir in der Praxis Menschen mit schwersten Wirbelsäulenschäden oder anderen Erkrankungen dauerhaft und wahrscheinlich auch lebenslang eben diese Medikamente einnehmen.
Ja, genau, das kenne ich auch so, aber es gibt einfach auch andere, bei denen man das immer oder überhaupt sollte man es immer überprüfen, wirken sie und brauchen die Patienten diese Medikamente noch oder kann man es ändern? Ja. Erstmal herzlichen Dank, Carsten. Das war ja wirklich jetzt sehr viel. Also ein Parforce-Ritt durch die zur Verfügung stehenden Opioide. Und ich will das jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also Opioide sind ein wichtiger Teil in der Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen. Sie können über eine längere Zeit gegeben werden, weil sie Organe nicht schädigen. Wir kennen schwache und starke Opioide und die starken Opioide unterliegen dem sogenannten Betäubungsmittelgesetz. Das bedeutet, dass ihre Verordnung sehr streng kontrolliert wird. Und sie werden auf Spezialrezepte verordnet, die immer vom gleichen Verordner ausgestellt werden sollten. Zudem gilt, wenn man in Urlaub fährt, werden je nach Urlaubsziel bestimmte Bescheinigungen erforderlich. Opioide liegen in verschiedenen Formen vor, als Tropfen, als Tabletten, schnell und kurzwirkend oder langsam beginnend und dafür lang anhaltend, die sogenannte retardierte Form. Zu den schwachen Opioiden gehören Tilidin in Tablettenform und Dramal in Tropfen- und Tablettenform. Und zu den starken Opioiden zählen wir Morphin, Hydromorphon, Oxycodon, Oxycodon plus Naloxon, Tapentadol und die Pflaster Buprenorphin und Fentanyl und das Tilidin in Form von Tropfen. Alle Opioide sollten langsam eindosiert werden, um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden. Sie bedürfen zudem einer regelmäßigen Kontrolle bezüglich der Wirksamkeit und ich nenne es jetzt einfach mal Einnahmetreue, da alle bei Fehlgebrauch zur Abhängigkeit führen könnten. Auch deshalb gilt es immer darauf zu achten, dass Opioide auch wieder abgesetzt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Dies gilt gleichermaßen für schwache und für starke Opioide. Lieber Carsten, nochmal ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Ja, damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast zum Thema Opioide in der Schmerz- und Palliativmedizin. Wir haben nun vieles erfahren über einzelne zur Verfügung stehende Opioide, wann und wie diese sinnvoll eingesetzt werden. Aber ein wichtiges Thema fehlt. Aus USA kommen immer wieder Nachrichten über eine Opioidkrise, mitverursacht durch verordnete Opioide. Ist das so und wie sieht das in Deutschland aus? Dies erfahren Sie im Podcast Opioidkrise in den USA. Was bedeutet das für Deutschland? Es gibt viele interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret, die Sie alle in der Mediathek finden. Was für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch wichtig ist, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Carsten, und bei allen, die uns zugehört haben. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.